102,6 Megahertz. Das ist Radio ohne Kommerz.
Ohne Kommerz.
Wer kriegt dich früher oder später auf der Reise durch den Äther?
Deine neue
Hallo und guten Tag, hier sind eure Freunde von Radio Free FM. Im Studio ist Sabine Fratzke und als mein Gast habe ich heute mitgebracht den Jens Fricke, auch ein altes Radio Free FM Urgestein. Aber wir unterhalten uns heute natürlich nicht über Radio Free FM, sondern über die deutsche, über den Tag der Deutschen Einheit, über 25 Jahre Wiedervereinigung. Jetzt erstmal hallo Jens.
Hallo.
Jens, du bist mein Zeitzeuge oder du bist unser Zeitzeuge, wenn es um Sachen mit Ostdeutschland und Leben in der DDR und Wiedervereinigung geht. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Du bist geboren in der DDR.
Genau, ich bin 1970 in der DDR geboren und zwar ja in Lauchhammer heißt der Ort und das liegt ungefähr 60 Kilometer nördlich von Dresden, 50-60 Kilometer und liegt aber noch im jetzigen Brandenburg, damals Bezirk Cottbus. Genau, und habe dort dann bis zu meinem 19. Lebensjahr, also im Sommer, Herbst 1989, dann dort meine Jugend verbracht, meine Ausbildung gemacht und dann bin ich gegangen.
Ja, du hast gesagt, deine Jugend verbracht und deine Ausbildung gemacht. Wie ist denn das so als Kind in der DDR gewesen? Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass da irgendwas anders war wie woanders?
Naja, also grundsätzlich wurde man natürlich schon so geprägt, wie es der Staat wollte. Also das heißt, ich habe ganz normal meinen Kindergarten gemacht, weil meine Eltern arbeiten mussten.
Das ist aber schon mal was ganz anderes ist. Das heißt, die hattet immer so einen Ganztageskindergarten,
genau,
oder?
Genau. Ich wurde früh um 7 hingebracht und abends um 4 abgeholt. Oder besser gesagt, fuhr sogar ein Bus dahin.
Das ist ja bei uns eher die Ausnahme gewesen. Das heißt, die Kinder gingen mittags nach Hause. Mhm. Und in der DDR war das aber eher die Regel, dass es diese Ganztagesbetreuung gab.
Genau, da gab es so ganz harte Pritschen, auf denen man Mittagsschlaf machen musste. Und oder ruhen zumindest. Also es war, ich kann mich düster noch dran erinnern.
Ich habe aber manchmal da so einen komisch verklärten positiven Blick drauf, weil ich den Eindruck hatte, dass da mehr so eine Gruppengemeinsamkeit auch entstanden ist bei den Kindern.
Ja, als Kind war das schon, du warst halt den ganzen Tag mit Kindern, mit gleichaltrigen Kindern unterwegs, hast vormittags gespielt, hast mit denen gegessen, hast mit denen nachmittags gespielt. Also das war, ich habe das nicht als schlecht empfunden.
Gab es denn da sowas, wie es auch bei uns als Kinder gab, nämlich so eine Vorschule? Also das heißt, dass in der Zeit, bevor man in die Schule kam, dass man da irgendwie im Kindergarten pädagogisch drauf vorbereitet wurde?
Ja, ich glaube schon im letzten Jahr gab es das. Ich kann mich eigentlich weniger noch daran erinnern, aber das war dann eher im Spielerischen gemacht, mit irgendwelchen Bastelstunden und Fähnchen basteln und die berühmten
Fähnchen?
Winkelemente. Zeug.
Ernsthaft?
Ich weiß nicht. Ich kann mich düster daran erinnern, dass da irgendwie sowas gemacht wurde. Aber es ist halt doch eine Weile her.
Okay. Also das heißt, ans Fähnchenbasteln erinnerst du dich nicht mehr so richtig?
Ja, so.
Dunkel. Und wie war das dann in der Schule? Also auch im Kindergarten oder in der Schule, da hat man ja hier, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, immer so auch, und ich war auch einmal mit, glaube 10 oder 12 in der DDR und bin auch mal bei einem FDJ-Ausflug dabei gewesen. Wie muss man sich das vorstellen? Gab es da irgendwie so einen Zwang, dass man in einer Jugendvereinigung der SED sein musste?
Na, bis zur FDJ vergingen ja noch 8 Jahre. Also das war erst mit 14 dann der Fall. Und vorher waren halt schon in der ersten Klasse Einschulung die Jungpioniere. Das waren die mit dem blauen Halstuch. Und ich glaube, ab der 3. oder 4. war dann der Thälmann-Pionier mit dem roten Halstuch.
Aber wie muss man sich das vorstellen? Ist das mehr eine Pfadfindergruppe, die nachmittags stattfindet, oder ist das wie eine Schuluniform gewesen?
Na, das war eine Schuluniform in dem Sinne, dass es zu bestimmten Anlässen, zu Fahnenappellen getragen werden musste, sollte. Das war dann oft auch bei, und dann halt Nachmittag bei irgendwelchen Pioniernachmittagen wurde dann diese Uniform getragen. Und es ging immer wieder um gesellschaftspolitische Sachen, die halt der Jugenderziehung in Anführungsstrichen galt bei solchen Pioniernachmittagen.
Was meinst du mit gesellschaftspolitischen?
Ja, also wie man sich zu verhalten hat im Sozialismus, wie ein ordentlicher sozialistischer Werktätiger aussieht. Wir hatten ja damals, jede Schulklasse hatte auch eine Patenbrigade. Das war eine Brigade, der Name, glaube ich, sagt ja eben was, das ist ein Arbeitskollektiv, würde ich sagen, und die waren dann für die Betreuung einer Schulklasse zuständig. Und dann gab es Nachmittage, da ist man in den Betrieb gefahren, hat sich das dort angeschaut, hat auch mit denen dann irgendwelche Diskussionen geführt und die alle schon politisch waren. In den unteren Klassen, wie gesagt, eher noch spielerisch, aber dann spätestens als Thälmann-Pionier war das schon amtlich.
Also das ist dann nicht so wie wir gehen zum Skifahren oder wir gehen Fußball spielen oder so, sondern wir gehen Politik lernen.
Genau, und dann wurde zum Beispiel monatelang vorbereitet, wie der nächste, eine Schulklasse in der ganzen Schule musste immer den Fahnenappell dann besingen und mit Gedichten ausstatten und dann war das zum Beispiel ein Thema, bereitet euch mal vor auf den Tag der DDR, 7. Oktober war das immer, und dann mussten Lieder einstudiert werden, das musste geprobt werden, etc. Ja, und das waren dann so amtliche
Tage. Aber war das für euch als Jugendliche eher eine Belastung oder hat man sich da gern mit auseinandergesetzt?
Also für mich, wie gesagt, als Jungpionier war mir das relativ schnuppe, sage ich mal. Aber dann Anfang der 80er Jahre, Ende der 70er, 79, 80 hat sich das bei mir geändert und dann habe ich gedacht, was ist denn das hier? Das kann ja eigentlich, also.
Also du hattest wirklich angefangen, das kritisch zu betrachten. Wie kam das? Hast du das ganz von dir selber raus entwickelt oder kam das irgendwie von außen? Hattest du das Gefühl, da ist woanders was anders?
Naja, ich bin einfach, sagen wir damals schon als 10-, 11-Jähriger mit offenen Augen durch die DDR gelaufen, habe vieles gesehen, hatte natürlich auch, wir waren nördlich, also 50, 60 Kilometer nördlich vom Tal der Ahnungslosen. Also wir konnten Fernsehen gucken und haben dann auch ARD und ZDF zumindest reinbekommen.
Also ja, im Tal der Ahnungslosen, das war die Ecke in
der DDR. Das Elbtal.
Genau, die keinen Funkempfang, also genau. die keinen terrestrischen Empfang hatten von Westfernsehen und somit da ein bisschen abgehängt war.
Genau, da gab es zwei Regionen, das war das Tal der Ahnungslosen um Dresden und Rügen. Rügen hatte auch keinen Westfernsehen.
Aber das wusste ich nicht. Ja. Das heißt aber, man unterstellt ja auch da teilweise Sendern, dass sie da absichtlich reingesendet haben, um die DDR-Bürger aufzuklären.
Das mag sicherlich, das war ja schon so. Der RIAS als Hörfunkprogramm, Radio im amerikanischen Sektor, was aus Berlin kam, der hat das natürlich so gemacht in den Anfangszeiten. Aber ich persönlich habe halt, wenn ich aus der Schule kam, habe ich halt RIAS gehört und SFB, kann ich mich noch daran erinnern, Musik nach der Schule hieß das zum Beispiel. Und da kam halt die Musik, die du woanders sonst nicht bekommen hast. Und dann fleißig mitgeschnitten natürlich auch.
Ja. Damit man das dann nachher auch hatte.
Ja, genau.
Du hast uns auch Musik mitgebracht.
Genau. Wir haben jetzt mal auch eine DDR-Band, die heißt Keimzeit und das Stück heißt Klingklang.
Hier ist die Sondersendung zum Tag der Deutschen Einheit mit unserem Zeitzeugen Jens Frigge. Jens, wir haben uns ein bisschen über deine Jugend in der DDR unterhalten und wie das so kam, dass man da auf einmal einen anderen Blick auf die DDR bekommt. Jetzt war das bei dir aber auch eine ganz, ganz besondere Situation, muss man vielleicht auch dazu sagen, weil dein Vater war nicht irgendwie ein normaler DDR-Bürger.
Naja, gut, er war normaler DDR-Bürger, war er schon. Also ein normaler Bürger. Ja, aber mein Vater ist durch geschichtlich geprägt. Er war... Ich war familiär ein Nachzügler, also ich war relativ spät bin ich gekommen und mein Vater war zur Nazi-Zeit inhaftiert.
Und warum?
Er war Kommunist und war...
Also er war eigentlich ein überzeugter DDR-Gründer.
Ja, 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 ja. Also der war schon mit, der war Parteimitglied und ist aber gleich nur etliche Jahre später dann aus der Partei ausgetreten. Ja, und wie gesagt, er war damals in Auschwitz inhaftiert und hat das Ganze auch überlebt, halt nicht in dem Vernichtungslager, sondern in dem Stammlager und hat natürlich dann auch dadurch viele Leute kennengelernt, die dann auch später politische Größen waren, in der DDR sowie im Ausland.
Ja. Zum Beispiel?
Ja, der hat da verschiedene, zum Beispiel hat er da den ehemaligen polnischen Ministerpräsidenten Józef Sierankiewicz kennengelernt. Der ist bekannt dafür, dass er mit Willy Brandt die Ostverträge ausgehandelt hat. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich bei dem auf dem Schoß saß, als kleiner Stöpsel.
Wie kam das dann, dass dein Vater dann kurz oder ein paar Jahre drauf schon wieder aus der SED ausgeschlossen wurde? War er nicht radikal? War ihm die DDR nicht radikal genug oder war es was anderes?
Nein, das war also ich war wie gesagt ja noch jung, aber so wie ich das so mitbekommen habe, waren das schon die Entwicklungen, die halt nicht menschlich waren, die in eine andere Richtung gingen. Also und dann für dass er nicht gestanden hat, einfach. Und das war ja auch die Zeit, dann mit dem Aufstand in der DDR, später dann Prager, da war er ja dann schon draußen, der Prager Frühling. Und diese Zeiten haben ihn geprägt. Und mein Vater durfte ja auch reisen, der war nicht gebunden, der war ja dann durch diese Inhaftierung Frührentner. Und durfte dann auch mal nach Schweden, nach Westdeutschland. Und also von dem her haben wir dann auch viel mitbekommen.
Mit Familie gereist?
Nein, allein. Okay. Die Familie musste
also
da bleiben.
Also er hat nur daheim gerichtet?
Dann wären wir nicht mehr zurückgefahren. Die mussten ja als Pfand da bleiben. Es durfte nur mal einer reisen.
Okay. Und ist er dann gereist, um sich mit anderen zu treffen? Oder
auch, einfach? Auch. Und in den Ferien durfte ich auch immer mitfahren. Ich war dann, wie gesagt, oft in Polen mit auf irgendwelchen Treffen, wo dann ich natürlich als kleiner Junge immer von allen... umgarnt wurde von den älteren Herren da, die da unterwegs waren. Und das war für mich damals normal, dass das so ist.
Ja. Und dein Vater war auch dann später bekannt als Regimekritiker?
Nein, nicht als Regimekritiker ist jetzt zu viel gesagt. Mein Vater hat wir waren halt informiert. Mein Vater ist in Polen gewesen zur Zeit des, als dort noch der Solidarność-Zeiten, hat dann mal auch Material mitgebracht, was ihn hätte, wenn sie ihn gefunden hätte, auch in den Knast kommen lassen hätte. Aber er hat sich ein wenig zurückgehalten. Aber er hat natürlich auch den Kontakt zu Regimekritikern gesucht. Und so kann ich mich erinnern, dass ich glaube, es war 81. Dann sind wir mit meinem Vater, ich hatte Ferien und mein Vater hat dann immer auf uns aufpassen müssen. Da sind wir halt mitgefahren und da sind wir mal zu Robert Hafemann gefahren, nach Grünheide. Und Robert Hafemann, für alle, die ihn nicht kennen, das ist eigentlich der bekannteste Bürgerrechtler in der DDR
Robert gewesen. Hafemann war ein Freund von Wolf Biermann.
Genau, genau. Und er war damals, glaube ich, zusammen mit Erich Honecker inhaftiert auch im Zuchthaus. Und daher kannten die sich. Und deswegen er hatte ja Hausarrest in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und als dieser Hausarrest aufgehoben wurde, was ich glaube so war, dass das aufgrund auch ein bisschen von Honecker ging, weil die sich ja ursprünglich auch kannten und Weggefährten waren, auch wieder aufgehoben wurde. Und als das aufgehoben wurde, waren wir da. Da kann ich mich noch genau dran erinnern. Seine Frau, Katja Hafemann, die hat damals, ich glaube, die hat einen Kirschbaum im Garten. Und die hat für mich Kirschen gepflückt. Und dann gab es Kirschen.
Hast du denn den Eindruck, dass du warst da zwar sehr jung, aber meinst du, das hat dich entscheidend mitgeprägt? Dass du
Auf jeden Fall. Und im nächsten Staatsbürgerkundeunterricht habe ich gedacht, was erzählt der für Scheiße?
Also das heißt, dass du ganz deutlich gemerkt hast, das stimmt irgendwie nicht so richtig. Also es war nicht nur das Westfernsehen, sondern es waren schon auch die Risse innerhalb der...
Mhm. Natürlich konnte man dann nicht, als Schüler, den Mund aufreißen, zum Lehrer sagen Sie mal, was erzählen Sie da für Mist?
Was hast du denn gemacht? Hast du das irgendwie gesagt oder deinen Freunden gesagt?
Nein, das konnte man alles nicht. Das war alles recht geheim. Also das ist nicht möglich gewesen, das mit jemandem drüber zu sprechen. Im Familiären schon, aber später dann nicht. Und dieser Kontakt zu meinem Vater, meine Eltern haben sich dann 82 scheiden lassen. Das ist dann auch leider abgebrochen. Aber diese Prägung, die ich aus diesen Jahren hatte, die hat mich mein Leben lang begleitet. Und ich habe daher sehr viel, auch schon als 12-, 13-Jähriger, die Berliner Abendschau geguckt, habe mir politische Sendungen angeguckt, Talkshows etc. Also mit politischem Charakter war dann schon sehr interessiert.
Und als du dann in die Pubertät kamst und erwachsen wurdest, dann denke ich mal, wurde das natürlich immer schwieriger für dich.
Genau, dann war es halt so, beim Fahnenappell hatte der Fricke mal sein Halstuch vergessen. Und dann musste er in die letzte Reihe, damit das ja keiner sieht. Ja, und genauso später dann im FDJ-Hemd. Das hat man immer nur angezogen, wenn es denn unbedingt sein musste. Zum Beispiel Abschlussprüfung 10. Klasse musste man ein FDJ-Hemd anziehen. Das ging nicht anders, sonst bist du nicht zugelassen worden zur Prüfung.
Aber das war ja eigentlich eine freiwillige Sache,
die FDJ. Ja, zwangfreiwillig. Ja, und also ich kann mich daran erinnern, dass das Bedingung war. Sonst durfte ich da gar nicht rein. Und das hat man dann vor der Tür angezogen und danach wieder ausgezogen, ganz klar.
Was hattest du denn für einen Eindruck? War das denn deinen Mitschülern auch so ein Zwang oder war das denen eher wurscht?
Also man hat vielleicht auf dem Schulhof mal mitgekriegt, dass der eine oder andere Westfernsehen guckt und waren aber die Themen eher so Vornamen-Serien wie Ein Colt für alle Fälle und Dallas und was es da alles so gab. Aber speziell konntest du dich, war das kein Thema.
Aber genau die Kultur war ja dann, oder diese kulturelle Geschichte war ja dann auch das, worüber man dann auch vielleicht Kritik hat äußern können. Also wenn man mal im Großen denkt, da hat man ja bei uns auch ein bisschen mitgekriegt, dass man über Musik zumindest zum Teil dann Kritik vielleicht äußern hat können.
Ja, sicherlich. Also als ich dann später in die Berufsschule kam, dann bin ich, das ist vielleicht noch ein Thema, Berufsschule, ich durfte auch nicht lernen, was ich wollte. Ja, das war so, dass ich eigentlich Kfz-Schlosser lernen wollte und das nicht durfte, aufgrund, ich hätte mit den Augen ein Problem. Ich durfte kein Kfz-Schlosser werden.
Und jetzt, also das heißt, man hat dann eine Augenuntersuchung gemacht und dann, dann hat man gesagt,
genau. Mit 15 hat man gesagt, nein, das geht nicht. Dann bin ich Maschinist für Kraftwerksanlagen, hieß der Beruf. Hab das in schwarze Pumpe, jedem ein Begriff, gelernt und dort. Das war eine zweijährige Ausbildung, in der DDR eigentlich üblich, 2 Jahre Ausbildung. Und dort war es so, dann kam dieser Bumerang, wo ich dachte, geht's noch. Und zwar musste man in der Berufsschule eine vormilitärische Ausbildung machen. Das heißt, dass man musste im ersten Lehrjahr oder im zweiten Lehrjahr eine Woche oder sogar zwei Wochen in einem Lager einrücken, es marschieren, es schießen lernen. Also richtig in Uniform. In so einer vormilitärischen Uniform, GST, Gesellschaft für Sport und Technik hieß das. Und da, in diesem Lager, muss man das machen. Und im Vorfeld davor wurde jeder gefragt, welche Laufbahn er geben möchte. Das war einmal die Laufbahn Mottschütze, Militärkraftfahrer und Funker. Da habe ich gedacht, naja gut, Militär, LKW darfst du ja anscheinend nicht fahren, machst du nicht. Funker ist aus, hat man ja schon vieles auch krankheitsbedingt gehört mit Radar und was weiß ich. Dann meldet sie Mottschütze. Mottschütze heißt Panzer hinterherrennen. So habe ich mich gemeldet, okay. Eines Tages holt man mich aus der Berufsschulklasse raus und sagt, führt mich, ich muss in den Raum, da sitzen also zwei Typen und sagen, Herr Frege, also wir sehen da bei Ihnen ganz anderes Potenzial, wollen Sie nicht Militärkraftfahrer machen? Dann sage ich, hä? Was ist denn jetzt los? Denke mir, ich sage, habe nichts gesagt. Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn ihr das machen wollt, dann mache ich das, weil das bedeutete, den LKW-Führerschein quasi gratis zu machen. Und dann bin ich in die Berufsschulklasse zurück und dann habe ich richtig Ärger bekommen mit meinen Kollegen aus der, in der Klasse, weil viele andere wurden nicht berücksichtigt. Die haben sich als Militärkraftfahrer beworben und durften dieses nicht machen. Und das Ganze kam dann raus, als ich mitbekommen habe, dass ich der Einzige in der Berufsschulklasse war, der nicht in dieser GST war. Und um dann zu melden, 100% sind in der GST, der Berufsschulklasse, haben die gesagt, dann soll der Führerschein machen.
Also das heißt, das war dann aber auch Bedingung, dass du denn da Mitglied wurdest in der GST.
Damit bin, ganz ehrlich, ich bin nie Mitglied geworden. Ich bin da so durchgeschlüpft. Fakt war, ich durfte für mit 17 Jahren, weil im LKW durfte man in der DDR mit 18 machen, Führerschein machen. Mit 17 Jahren hatte ich meinen LKW-Führerschein für 70 Mark und 50 Pfennig. Das nur mal so, wollte ich noch einwerfen, aber wir waren ja irgendwie bei der Musik stehen geblieben.
Wir waren ein bisschen, gell, bei der Kultur stehen geblieben, dass man über Kultur doch auch noch einiges ausdrücken kann oder konnte, dass man versteckte Kritik dann auch gerne über Musik ausgedrückt hat, über die Musik, die man hörte oder auch vielleicht die Klamotten, die man anzog. Oder?
Genau, ich habe mich natürlich, das fing schon in der Schulzeit an, die Haare ein bisschen nach oben, bisschen Jeansjacke, bisschen anders gekleidet, irgendwelche Stiefel angezogen. Ja, und das fing, das war schon nicht gern gesehen. So musste ich zum Beispiel in der Schulzeit, hat mich die Lehrerin einmal mal raus mit noch einem aus der Klasse rausgeschickt und hat zu mir gesagt, die Haare runter, er macht ja nicht im Unterricht mehr mit. So sieht kein sozialistischer aus.
Ja? Wobei man muss sagen, ich glaube, dieses Auflehnen hat man natürlich in der Westpubertät auch gehabt. Genau. Wobei es da vielleicht eher noch gegen Eltern gerichtet ist als gegen die Gesellschaft insgesamt.
Ja, mit solchen Sachen musste man auch vorsichtig sein. Man hat das natürlich dann gemacht, weil man wusste, die können einem auch Steine in den Weg legen, ist ja ganz klar. Ja. Und später in der Berufsschule, dann war das halt schon etwas dann lockerer, würde ich sagen, locker. Aber mein Konzert gehen, aber mich für Kultur interessieren, das war halt nicht dann irgendwie Pudis und wie sie alle heißen, Karussell und die jetzt in allen Shows kommen, Karat, sondern ich war halt eher für die alternativen Bands. Und ich bin sehr viel, bin am Freitag aus Schwarze Pumpe heimgekommen, habe mein Zeug in die Ecke gestellt, Mutter hat gewaschen und dann habe ich es am Sonntag wieder abgeholt. Und das war mein Wochenende und bin ich wieder nach Schwarze Pumpe gefahren und habe mich mit irgendwelchen Leuten rumgetrieben, sagen wir so. Und Konzerte am Wochenende, kaum geschlafen und unter der Woche haben wir uns wieder erholt.
Und da hast du uns jetzt noch mehr Musik mitgebracht?
Genau, wir spielen jetzt mal das Stück und zwar Feeling B, ist vielleicht auch ein Begriff und zwar die Band vom Rammstein, die erste Band vom Rammstein-Gitarristen Flake und diese Band war eine Punkband und das hören wir jetzt, das Stück Ich such die DDR.
Ja, Radio Free FM, die Plattform, und ich habe hier ein Problem.
Ah, die Sondersendung, genau. Sabine.
Ja, die Plattform. Ich habe hier ein Problem mit meinem Kopfhörer, deswegen war ein bisschen abgelenkt und habe das dahergeredet, was ich sonst auch immer daherrede. Das ist mir übrigens bei meinem Führerschein auch passiert. Da okay. habe ich irgendwie automatisch was gemacht, was ich in der Fahrschule auch gemacht habe, und bin dann durchgefallen,
okay.
weil ein
okay.
bisschen was anders war. Zurück ja, zu unserer Sondersendung. Aber ich habe hier wirklich, ich muss den abnehmen. Zurück zu unserer Sondersendung zum Tag der Deutschen Einheit. 25 Jahre Wiedervereinigung. Wir haben uns jetzt aber eigentlich bis jetzt mit unserem Experten Jens Frigge eigentlich hauptsächlich darüber, über Leben in der DDR und eine Jugend und Kindheit in der DDR unterhalten. Jetzt kommt das nächste Besondere, was du gemacht hast. Ich meine, es gab einige Tausend, die es gemacht haben, aber von meinen Augen ist immer noch was Besonderes. Du warst einer von denjenigen, der noch vor dem Mauerfall geflüchtet ist. Mhm. Wie kam es dazu?
Ja, also grundsätzlich war man wurde ja immer unzufriedener, und das hat man natürlich, man hat auch die Bewegung, die Bürgerrechtsbewegung gespürt. Ich war öfters in Berlin unterwegs, und irgendwann, Anfang 1989, hatte ich einen relativ schweren Motorradunfall und habe dann längere Zeit im Krankenhaus gelegen und war dann auch noch längere Zeit krank. Und da ist mir der Entschluss gekommen, was willst du noch hier? Also dann habe ich gesagt, für mich den Entschluss gefasst zu gehen. Ich habe darin auch keinen weiter eingeweiht als meine Mutter anfänglich.
Ah, halt mal, du hast den Entschluss gefasst zu gehen. Jetzt hört man eben immer wieder von Leuten, die versucht haben, die Republik zu verlassen, zu fliehen. Und viele sind da an der Mauer umgekommen, an dem Grenzstreifen umgekommen. Hast du nicht an sowas gedacht?
Nee, das war für mich keine Option. Also da weiß nicht, war ich da zu feige? Keine Ahnung, Also das hätte ich auch meiner Mutter nicht antun wollen damals.
Ja, aber wie denkst du dann daran, dass du gehen willst?
Ja, und zwar hat sich vorher ja schon im Sommer das mit Ungarn in einem Zeltlager herauskristallisiert.
Wie hat man das als DDR-Bürger mitbekommen?
Aus den Medien. Wir waren ja nicht im Tal der Ahnungslosen. Wir hatten ja Westmedien und haben das alles so mitbekommen aus Budapest. Und ich kann mich erinnern,
die das nicht wissen, wir wurden jetzt schon gefragt, was die Schwarze Pumpe ist. Das ist ein Kohlekraftwerk gewesen.
Und Gaskombinat Fritz Selbmann, Schwarze Pumpe.
Genau.
Drei.
Abzudriften. Um nicht wieder irgendwas zu sagen, was niemand weiß. Was war in Budapest?
Ja, in Budapest wurde ja der Zaun, also in Ungarn wurde der Zaun zu Österreich niedergerissen. Der Eiserne Vorhang hieß es ja. Und somit war dieses Schlupfloch da, weil DDR-Bürger durften ja damals noch nach Budapest reisen, mit Visum allerdings nur. Und
da gab es keine Selbstschussanlagen.
Nein, dann nicht mehr. Also anfänglich war das ja noch so, dass die da auf allen Vieren rübergekrochen sind, auf Deutsch gesagt. Später wurde das dann organisiert von diesem Malteserlager in Budapest, ist man durch bis nach Deutschland. Und dann sind sehr viele geflüchtet. Und das war im Sommer 89.
Und das darüber hat man bei uns berichtet?
Ja, genau.
Das
habe ich gehört, und dann bin ich gedacht, komm, jetzt beantragst ein Visum. Und dann hat natürlich nicht mehr jeder ein Visum bekommen. Es wurde genauer hingeguckt, wenn du ein Visum nach Ungarn beantragt hast. Aber dann habe ich gedacht, das machst du ein bisschen anders. Du beantragst ein Visum nach Bulgarien. Und die Strecke war ja so, dass du über DDR, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien fahren musstest dann. Und dann habe ich aus einer Jugendzeitschrift der DDR, die hieß, glaube ich, Neues Leben, da waren immer so Brieffreundschaften, konnte man da Adressen drin. Und diese Brieffreundschaft, da habe ich mir einfach eine rausgesucht und habe dann mir die eingetrichtert und eine schöne Geschichte drumherum gebastelt und habe gesagt, ich fahre dorthin zur Hochzeit. Und dann habe ich das richtig geplant. Meine Mutter hat mir ein Geschenk eingepackt im Geschenkpapier. Und das war ein Kaffeesavi. Das habe ich auf meiner Flucht, habe ich also ein ganzes Kaffeesavi mitgeschleppt. Sodass ich an der Grenzkontrolle, bei einer eventuellen Grenzkontrolle sagen konnte, ich fahre nicht nach Ungarn, ich fahre nach Bulgarien und da zu dem und dem. Und so habe ich mir das halt ausgemalt. Ja? Und das hat auch funktioniert. Und mich hat keiner kontrolliert. Ich habe dann auch Geld. Man muss ja für die Länder umgetauscht, also obwohl ich da nicht hinfahren wollte. So dass das alles lückenhaft ist. Und dann bin ich in Budapest ausgestiegen.
Aber da muss man doch auch sagen, dass die Geografiekenntnisse von den Leuten auf dem Amt, die Visum erteilt haben, auch ziemlich mies waren.
Naja, oder? Aber die konnten ja nicht alles dicht machen. Also die konnten ja, ich meine, wir durften ja schon nur noch ohne Visum nur nach Tschechien. Und dass der dann auch nicht mehr als die Prager Botschaft sich füllte. Also dann wurde ja da auch, dann durfte man ja gar nirgendwo mehr hin. Ja, und diese Länder mit Visum durfte man noch bereisen, aber nur mit Visum. Das heißt, ich bin zur Polizei gegangen und dort musste man sein Visum beantragen. Und dann habe ich, glaube ich, 4-6 Wochen warten müssen, bis ich die Bestätigung, und war dann ganz froh, als ich das bekommen habe. So, und dann habe ich geplant, Anfang Oktober dann mich auf die Reise zu machen haben. Auch das Zugticket habe ich dann nicht bis Budapest. Das habe ich natürlich bis Sofia bezahlt und gekauft auch. Und dann bin ich halt, ich weiß gar nicht den Tag mehr genau, aber Anfang Oktober habe ich mich Anfang Mitte Oktober auf die Socken gemacht. Und dann bin ich losgefahren. Und war natürlich sehr glücklich, als ich das geschafft habe.
Du bist dann aber nicht bis Budapest gefahren.
Doch, bis Budapest.
Bis Budapest.
Bis Budapest, okay. Und Budapest ausgestiegen. Dort haben uns schon Taxifahrer erwartet, die uns dann da hoch für ein horrendes Geld zu dem Malteserlager gefahren haben. Und für uns horrendes Geld damals. Und es war aber uns scheißegal. Was wollten wir noch mit der DDR-Mark? Ne? Und von dort aus ging es dann geordnet mit Bussen einen Tag später weiter, oder ich glaube noch am gleichen Tag. Also wir sind nachts mit dem Zug früh, in aller Frühe angekommen und sind abends schon wieder weitergefahren. Wir sind 2 Nächte durchgefahren quasi.
Ist aber auch bemerkenswert, dass die Ungarn dann damals diese Busse von den Maltesern einfach durchgelassen haben.
Ja, das war ja damals dieser Politikwechsel in Ungarn. Das waren ja die Ersten, die sich mit Österreich angenähert hatten. Und dann gab es ja so ein Frühstück war da ja mal an der Grenze. Das kommt immer wieder in den Medien zum Tag des Mauerfalls. Und dort hatte man dann beschlossen, diesen Zaun abzureißen.
Aber das ist auch, für mich ist es deswegen was ganz Besonderes, weil ich mir denke, du konntest eigentlich dann 89 nicht wissen, wann du deine Mutter jemals wiedersehen wirst.
Genau. Ich habe dann auch gleich, also wie gesagt, ich habe das niemandem gesagt, meiner Mutter zuerst nur und später auch meinen beiden Geschwistern. Und ansonsten habe ich eigentlich keinem was gesagt und die waren auch alle überrascht. Im Haus haben sie gedacht, als ich mit dem Koffer los bin, Haare kurz geschnitten, ich müsste jetzt zum Armee. Als ich da losgezogen bin. Und meine Mutter habe ich dann das erste Mal aus Budapest angerufen. Und die war natürlich sehr erleichtert. Die war beim Arbeiten und ich habe bei ihrem Geschäft angerufen. Und die war damals sehr erleichtert. Ja.
Aber hast du deine Mutter nicht in Schwierigkeiten gebracht?
Nee, ja, nicht mehr. Wir haben vorher alles, also hätte es so sein können, dass mein Besitz, das, was ich besessen habe, vielleicht an den Staat fällt oder so. Aber das haben wir vorher schon alles so geregelt, dass ich nichts besitze. Und dann eigentlich nicht. Die ist dann auch auf die Polizei gegangen und hat dann später gesagt, dass ich weg bin. Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, wurde sie befragt. Und dann hat der Polizist wohl zu ihr sie gefragt, meinen Sie nicht, dass er wiederkommt? Und dann hat sie nur gesagt, nee, auf keinen Fall.
Aber wie war das? Nochmal die Frage, du wusstest nicht, wann du deine Mutter jemals wieder siehst. Nee,
das war, die konnte mich auch nicht auf den Bahnhof bringen, weil sie auch geheult hat, weil es natürlich so war. Aber es war so, meine Mutter war auch, ich habe ja vorhin gesagt, ich war Nachzügler und meine Mutter wäre in 10 Jahren in die Rente gegangen.
Also, mit der Rente, in der Rente durfte man reisen.
Und dann hätte sie reisen können. Und sie, also das war schon möglich, weil die Rentner wollte man ja loswerden. Die hätten gerne im Westen bleiben dürfen, weil die kosten ja Geld.
Ja, das wusste ich, weil meine Verwandtschaft war auch dann bei uns, als sie in Rente waren.
Genau.
Noch kurz, wie war das dann, wo bist du dann hierher gekommen und wie hast du hier Anschluss gefunden?
Ja, wir sind dann über, ich glaube, Weiden, in der Kaserne waren wir, dann sind wir in die Landesaufnahmestelle nach Rastatt, also Baden-Württemberg. Und ich habe das Ziel Ulm gehabt, weil ein Bekannter 2-3 Wochen vorher schon nach Ungarn ist und über Ungarn gegangen ist. Und der war hier in Ulm und deswegen bin ich dann auch hier gelandet. Ich wollte nicht zur Verwandtschaft, ich wollte nicht der Verwandtschaft auf der Tasche liegen, auf Deutsch gesagt. Und da habe ich gesagt, das schaffst du allein. Und deswegen bin ich hier in Süddeutschland geblieben. Die waren alle im Norden weiter. Und wie gesagt, da waren wir in Rastatt und von Rastatt konnten wir irgendwie wählen, glaube Mannheim oder Aalen. Und dann habe ich gesagt, gehst nach Aalen, näher an Ulm dran. Und dann waren wir in Aalen in der Turnhalle, in dem Berufsschulzentrum. Ich glaube, die Halle hieß Weidenfeldhalle. Und da waren wir 300 Mann in einer Turnhalle, Männlein, Weiblein, so wie man es jetzt von den Flüchtlingen auch kennt. Ja, und das war schon, ja, anstrengend, würde ich sagen, anstrengend. Und irgendwann später, ein paar Wochen später, bin ich dann, dort in dieser Halle habe ich übrigens mitbekommen den Mauerfall, was für uns ganz unfassbar war. Ein paar Wochen später bin ich dann nach Erbach gekommen. Dann war ich in Erbach, Delmensingen.
Und was heißt, du bist da hingekommen? Das hat man dich einfach eingeteilt.
Na, ich konnte mir selber eine Wirtschaft suchen. Ich war dann im Adler in Erbach-Delmensingen. Und das wurde dann bezuschusst.
Okay. Und wie hast du dann irgendwie Arbeit gefunden?
Das ging recht flott. Ich habe dann in Erbach gab es damals eine Niederlassung von einer Brauerei. Die haben dann einen Fahrer gesucht. Ich hatte ja meinen LKW-Führerschein.
Okay.
Für 70 Mark und 50 Pfennig.
Der war hier anerkannt.
Ja, na klar. Logisch.
Bei unserer Bürokratie.
Und ich durfte schon mit 19 fahren.
Okay.
Hier darfst du erst mit 21 fahren. Damals. Und ich war damals 19 und durfte schon fahren. Und bin dann hier, habe dort erst als Beifahrer und später dann als LKW-Fahrer auch gearbeitet, die erste Zeit. Weil, ja, ich brauchte ja, es war für mich auch schwierig, in meinem Beruf zu arbeiten, weil die Technik in den Kraftwerken, das war Vorkriegsware, das war nicht mehr zeitgemäß, da hätte ich auch gar nicht mehr.
Da kommen wir dann gleich nach dem nächsten,
Lied Musik?
Zu den blühenden Landschaften.
Okay. Jetzt gehen wir nochmal zurück und zwar ist das eine Band aus Cottbus und zwar die heißt Sando und das ist für mich also eine ganz gute, lustige Sache gewesen, weil die Band habe ich bestimmt 6-7 Mal gesehen in der DDR, war auch mal bei einer Einstufung ist, muss man sich vorstellen, die Band spielt ihr Programm und vorne sitzen drei Politiker, Politfunktionäre und zwei Musikschüler und die entscheiden dann, wie viel Gage die Band nehmen durfte. Und da war ich mal dabei als Gast. Früh, das war immer vormittags, im Bad Liebenwerder im Kino. Und das war ein skurriles Erlebnis. Und wie gesagt, von dieser Band hören wir jetzt ein Stück und das heißt, das Stück heißt Erst anders.
Wir sind ein geiles Team, denn wir machen, worauf wir Bock haben.
Ja, hier bei Radio Free FM machen wir, worauf wir Bock haben. Das war die Stimme von Helmut Kohl. Er hat ja damals die blühenden Landschaften ausgerufen und du hast schon so ein bisschen anklingen lassen. Das war eigentlich das, mit was ihr dort drüben gearbeitet habt. Was hast du vorhin gesagt? Du warst Schrott?
Das war Vorkriegsware.
Vorkriegsware, ja.
Also da standen wirklich im Kraftwerk, wo ich war ja dann Maschinist für Kraftwerksanlagen und in dem Kraftwerk, wo ich war, das zwar in Schwarzheide, jetzige BASF, und die hatten ein eigenes Kraftwerk. Da standen Turbinen von 1932. Mit denen wurde Strom gemacht.
Ich habe das auch ein bisschen erlebt, weil meine Verwandtschaft hatte eine Schreinerei. Und als die Wende war, war ich da auch drüben, also ein Jahr nach Mauerfall war ich drüben. Und ich wusste das auch, also die Schreinerei hat nicht unseren Standards genügt. Ja, und das waren Sachen, wo mir eigentlich klar war, wenn da ein Sicherheitsbeamter durchgeht, dann machen die sofort den Laden zu. Und die haben das dann auch nicht geschafft, in 10 Jahren Karenzzeit das umzubauen. Mhm. Sind das die Dinge, wo man einfach jetzt hier so mal rückblickend auf die Vereinigung, wo vielleicht auch der Westen dann versäumt hat, den Menschen drüben beizubringen, in diesen, also zum Beispiel solche Firmen hatten 10 Jahre Karenzzeit, um sich aufzubauen und um sich umzubauen, und man hat das, aber selbst wir als Verwandtschaft haben das nicht hingekriegt, denen das zu erklären oder denen da zu helfen, wie das geht.
Also die komplette Großindustrie, die war null konkurrenzfähig, da gab es nichts, aber auch gar nichts, was hätte Konkurrenzfähigkeit sein sollen. Selbst diese groß aufgebaute Ende der 80er Jahre Mikroelektronik, Robotron und wie sie halten, das war Hinterweltland hoch 10, also das war nichts. Und jeder, der sagt, man hat uns, gehört man ja immer wieder, die Ossis sagen, man hat uns kaputt gemacht. Es war kaputt.
Er darf Ossi sagen, er ist Ossi.
Ja, natürlich. Ja. Und wie gesagt, das war alles hinüber. Und jeder, der geglaubt hat, als der Herr Kohl damals gesagt hat, blühende Landschaften in kürzester Zeit, da habe ich gedacht, ihr werdet euch schon umgucken. Das kann nicht gehen. Das dauert ewig. Ja? Und das ist bis heute noch nicht gemacht. Ich meine, wir sehen immer noch, das Lohnniveau ist bei 70% oder 76% vom Westen.
Ja, wobei es gibt, denke ich, ich meine, das führt heute, glaube ich, ein bisschen zu weit, aber ich glaube, es gibt schon auch Themen, wo durchaus zum Beispiel Landnahme oder sowas stattgefunden hat und wo es, denke ich, durchaus auch Interessen von großen Firmen gab, aber man muss natürlich auch viel investieren.
Genau. Ja, es wurde viel investiert, das ist völlig klar. Ich meine, das wird ja immer wieder gesagt, das Straßensystem ist das Beste, was man, besser als wie im Westen, das ist auch so, definitiv. Und man darf auch nicht immer nur rumjammern. Ich meine, wenn ich aus nichts was aufbaue, dann dauert das halt auch.
Und wie meinst du, wie das jetzt entstanden ist, dass zum Beispiel jetzt der Osten diese Entwicklung mit der Pegida hat, und wenn man jetzt gerade solche Flüchtlingsströme anguckt, und man hat ja dann damals darunter gelitten, dass das System nicht menschlich war, und jetzt handelt man selber sehr unmenschlich.
Ja, und das sehe ich halt so, dass das hauptsächlich auch in der Geschichte wieder liegt. Und man muss sich dann wieder zurückgehen in die DDR. Der Umgang mit anderen Kulturen, mit Ausländern wurde ja eigentlich untersagt. Der große Bruder Sowjetunion, da gab es ja keinen Kontakt zum Beispiel zu den Armisten, die in der DDR stationiert waren. Das war unerwünscht. Wir hatten Arbeiter wie hier, die Türken hergeholt wurden damals, und die Italiener als Gastarbeiter, hatten wir Gastarbeiter aus Mosambik, aus Vietnam.
Die DDR hatte ja auch noch andere Sachen. Wir haben vorhin gar nicht beleuchtet, dass es diesen Naturalienhandel gab. Genau. Und den Naturalienhandel gab es auch im großen Stil. Zum Beispiel gab es einen Handel Erdöl gegen Bildung mit Libyen.
Und bei uns hieß das, ich glaube, mit Mosambik war das Kaffee gegen Bildung. Ja, da wurde irgendwie afrikanischer Kaffee dann bezogen, und dafür wurden die Leute hier ausgebildet. Aber es wurde, war absolut, die wurden, haben in eigenen Gebäuden gewohnt. Ein Kontakt war unerwünscht. Und ein DDR-Bürger ist zum Beispiel nur zu einem Vietnamesen gefahren, um sich dort eine Jeans nähen zu lassen, weil das konnten die. Und kam irgendwie an den Jeansstoff ran, den haben sie mitgebracht aus Vietnam. Und dann haben die sich hier Geld verdient. Aber ansonsten gab es da keine Kontakte.
Das heißt, du meinst, dass die Pegida so reagiert war, ist das, was auch jetzt Land auf Land ab so ein bisschen analysiert wird, dass die meisten Leute einfach keine Begegnungen hatten.
Genau. Und natürlich auch diese Ängste, die geschürt werden, das ist natürlich auch, es tut mir leid, das sagen zu müssen, an mangelnde Bildung. Und die Bildung, die nicht die jetzt passiert, sondern die damals in der DDR passiert ist, weil alle immer sagen, das Bildungssystem in der DDR war so toll. Also das kann ich überhaupt nicht sagen. Das war, ich fand das ganz schlimm. Also, was
politische Bildung, ich denke, genau. Rechnen.
Ja, das ist was anderes. Ja. Aber für das gesamte Bildungssystem, meine ich jetzt. Und mit Toleranz und wurde da überhaupt nicht umgegangen. Das wurde keinem gelehrt. Das sind die Gründe dafür jetzt.
Und du hattest mir auch nochmal irgendwie im Vorgespräch gesagt, dass man versäumt hatte, mit der Jugend umzugehen hier in den letzten Jahren.
Das ist natürlich dann der zweite Fehler gewesen, dass im Osten die Jugend ziemlich alleinstehend dagelassen wurde und sich dadurch natürlich dann die in solchen Gruppierungen aufgehoben gefühlt haben. Also es wurde wenig, und das ist einfach so, wenig für die Jugend im Osten getan. Und dann kommt man halt auf dumme Gedanken.
Ja, jetzt ist es schon 14.57 Uhr und wenn wir noch ein Lied von Rummelsnuff spielen wollen.
Genau, Rummelsnuff. Das ist übrigens, Rummelsnuff kommt alias Roger Baptist, der kommt aus Großenhain. Eigentlich ein ganz guter Freund, also ist ein guter Freund von mir. Wir haben früher viel zusammen gemacht, waren viel in der DDR auf Konzerten. Und der, wie gesagt, hat ein Musikprojekt, das heißt Rummelsnuff, und hat ein Lied, ist vielleicht zu viel gesagt, ein Stück, das heißt Lauchhammer, und das ist die Stadt, wo ich herkomme. Ist recht heftig jetzt. Gibt's noch mal was auf die Ohren.
Okay, und bevor es was auf die Ohren gibt, möchte ich irgendwie abschließend selber noch was erzählen. Ich denke, wir haben jetzt zwar viel von dir geredet und wir haben viel ein bisschen Inneneinsichten beleuchtet, was, glaube ich, ganz gut ist, um das zu verstehen. Aber ich denke, wir sollten als Volk oder als Gesellschaft auch öfters mal daran denken, dass wir da ein Weltvorbild sind mit dieser Vereinigung. Mhm. 2002 wurden wir im Südsudan von Funktionären gefragt, wie das bei uns abgelaufen ist und wie wir das heute empfinden. Und da standen wir schon ganz dumm auf dem Schlauch, weil wir eigentlich immer nur das Thema Ossi-Wessi, Unterschiede, Banane. Belastungen, genau, Bananen vor Augen hatten und eigentlich keine richtig guten Antworten. Wie ist denn bei uns so die Vereinigung gelaufen, weil wir eigentlich nicht richtig Vereinigung gelernt haben und gemacht haben, und da sind wir immer noch dran. Mhm. Und in diesem Sinne danke ich dir für diese Stunde zu erzählen, wie es in der DDR war und wie du die Flucht empfunden hast.
Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Ja. Dann tschüss.
Rummelsnuff.